Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Wahid Wahdatehak. Ich habe in Berlin Soziologie und Politikwissenschaft studiert und über die Herrschaft des politischen Islam als die dritte Spielart des Totalitarismus promoviert.
Lieber Wahid, ganz herzlich willkommen zum zweiten Mal im Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vor 2 Jahren hatten wir dich schon mal hier im Oktober 2022. Da hat in Iran die Frau Leben Freiheit Bewegung gerade eine Dynamik angenommen mit weltweiten Protesten. Und 2 Jahre später möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was ist heute eigentlich die Situation in Iran? Vor allem möchte ich aber mit dir sprechen über die schreckliche Nachricht, mit der wir in dieser Woche gestartet sind, nämlich die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Shahmat. Der Deutsch-Iraner wurde, nachdem er 2020 verhaftet worden war, wurde er jetzt hingerichtet. Die deutsche Politik konnte diese Hinrichtung nicht verhindern. Was sagt uns das über die Justiz und Politik der Islamischen Republik Iran aus?
Im Iran gibt es keine wirkliche Gewaltenteilung. Die Justiz ist ein ideologischer Apparat, der sich auf die Revolutionsgarden quasi als Instrument der Macht stützt. Das islamische Strafgesetz ist so brutal, wie man sich hier gar nicht vorstellen kann. Hände abhacken, Augen ausreißen. Die Todesstrafe ohnehin für Andersdenkende ist seit 45 Jahren gang und gäbe. Es ist eine Gesinnungsjustiz. Es ist eine Justiz, die eigentlich nur auf einer totalitären Ideologie beruht und versucht, diese mit Gewalt, mit Hilfe der militärischen Gewalt auch der Revolutionsgarden durchzusetzen. Insofern ist die Justiz eigentlich keine Justiz in unserem Sinne.
Weil du beobachtest Iran und die politischen Entwicklungen in dem Land seit der Revolution von 1979, war diese Art des Terrors gegen die eigene Bevölkerung, die Unrechtsjustiz mit den hunderten Hinrichtungen, war das in den letzten 45 Jahren durchgehend so?
In der nachrevolutionären Zeit, in den 80er Jahren, waren die Massenhinrichtungen in der Tat viel intensiver gewesen. Sowohl in der Phase in den ersten 3 Jahren, als viele ohne irgendwelche Gerichtsverfahren hingerichtet wurden, nur weil sie als beispielsweise Royalisten oder Kommunisten oder sogar Mitglieder der Nationalen Front der Säkularen identifiziert wurden. Im Zuge des Iran-Irak-Krieges gab es 1987, 88 eine Massenhinrichtung von linken Oppositionellen, weil der Staat, die Diktatur gesagt hat, dass die Leute quasi im Interesse des Irak handeln und deswegen wurden sie hingerichtet. Das heißt, der innere Feind wurde immer im Zusammenhang mit dem Feind nach außen ziemlich radikal eliminiert. Das war in den 80er Jahren, wo wir es sehr stark mit Massenhinrichtungen zu tun hatten. Es nahm dann ab. Es gab immer unbegründete Hinrichtung mit einer sehr hohen Zahl. Iran war schon immer in den letzten 45 Jahren nach China an oberster Stelle mit den Hinrichtungen. Also ein schlimmer Staat. Aber es war nicht so wie in den 80er Jahren, als es die Massenhinrichtungen kam. Jetzt gibt es die Befürchtung, dass wir es gerade, weil der äußere Feind wieder sichtbar wird, wieder der Staat sich versucht zu stabilisieren, seinen Überlebenskampf damit zu führen, dass der Feind im Innen auch vernichtet wird. Also wenn man den Feind im Außen nicht vernichten kann, dann findet man Feinde im Innen, die man vernichten muss. Und da gibt es in der Tat die Befürchtung, dass wir eine Zeit erleben werden wie in den 80er Jahren nach der Islamischen Revolution.
Viele Dinge über die Verhaftung von Jamshid Shahmat sind uns eigentlich nicht bekannt. Wir wissen aber, dass er im Jahr 2020 von seiner Reise von Frankfurt, Main, nach Mumbai einen Zwischenstopp eingelegt hat in Dubai. Und in diesem Zwischenstopp soll es zu einer Entführung durch iranische Kräfte gekommen sein. Also ein deutscher Staatsbürger wurde von iranischen Stellen in seine zweite Heimat entführt. Was ist dir noch bekannt über die vergangenen 4 Jahre seit seiner Verhaftung bis zu seiner Hinrichtung an diesem Montag?
Er war eigentlich ein Unternehmer gewesen. Und die Vorwürfe gegen ihn sind nie bewiesen worden. Die Justiz hat sich auch nie die Mühe gemacht, irgendwie nachzuweisen oder der Öffentlichkeit zu sagen, das und das und das können wir nachweisen. Sondern einfach nur gesagt, den Vorwurf gesagt, dass er für den Anschlag verantwortlich ist.
Ein Anschlag in Shiraz auf eine Moschee.
Richtig, so. Und deswegen kann ich darüber nicht sagen, weil die Vorwürfe nicht nachgewiesen worden sind. Und ansonsten war das ein ganz üblicher Schauprozess, den wir seit 45 Jahren im Iran erleben, wo jemand vorgeführt wird, wo jemand, zumindest die Bilder sieht man dann, und eigentlich nichts über das Verfahren selbst erfährt, weil es kein öffentliches Verfahren ist. Es findet alles hinter geschlossenen Türen statt, bis dann bekannt wird, dass der Vorwurf Mufsede Fel-Ars ist, das Was heißt ist das? Ein Unheilstifter in dieser Welt, und das ist ein islamischer Begriff, so, und dieser Unheilstifter wird, für ihn gibt es dann prinzipiell die Todesstrafe. Genau unter diesem Begriff sind in Anfang der 80er Jahre viele Menschen hingerichtet worden, ohne ein Gerichtsverfahren.
Die Zahl der Hinrichtungen in Iran ist vom Jahr 2022 von einem sehr hohen Niveau nochmal enorm gestiegen, um 42% auf geschätzt 843 Personen. Wie erklärst du dir diese enorme Hinrichtungswelle?
Ich denke, das hat sehr wohl was zu tun mit dem Volksaufstand, den Iran erlebt hat. Ein Aufstand der Jugendlichen, ein Aufstand der Frauen, ein Aufstand von Andersdenkenden, und der brutal zerschlagen worden ist. Es sind ja Hunderte von Todesstrafen verhängt worden, die noch nicht vollstreckt worden sind. Und es gibt durchaus jetzt auch die Befürchtung, dass diese vor kurzem im Grunde genommen, in den letzten 2 bis 3 Jahren verhängten Todesstrafen tatsächlich jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten vollstreckt werden könnten. Das ist ja genau die Gefahr der Wiederholung der Massenhinrichtung, so wie wir das in den 80er Jahren erlebt haben.
Die Tochter Ghazel Shamat hat, nachdem das Todesurteil Anfang 2023 verkündet worden war gegen ihren Vater, weltweit um Unterstützung ihres Vaters ersucht und wurde daraufhin von Politikern aus der deutschen Politik vor allen Dingen, aber auch von Menschenrechtlern, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und so weiter, ganz, ganz massiv unterstützt. Wie erklärst du es dir, dass Iran trotz des Drucks auch aus Deutschland nicht auf die Hinrichtung verzichtet hat?
Das Problem sehe ich auf verschiedenen Ebenen. Zunächst ist es einfach so, juristisch, bei Menschen, die 2 Staatsbürgerschaften haben, wenn ein Iraner, der nicht ausgebürgert werden kann, in den Iran reist, auch wenn er noch die deutsche und sogar amerikanische Staatsangehörigkeit hat, gilt er im Iran als Iraner. Natürlich ist er auch Deutscher, aber in dem Moment, wo er auf dem iranischen Gebiet ist, dann gilt er als Iraner. Und dann kann der deutsche Staat politischen Druck lediglich ausüben. Darüber kann man diskutieren, ob die deutsche Regierung, ob die europäischen Regierungen ausreichend Druck auf den Iran in Bezug auf schon seit fast 2 Jahren, über 1 Jahr bekannten Todesstrafe irgendwie ausgeübt haben. Das Problem ist, dass Europa über Jahrzehnte keine Außenpolitik hatte, die Wert auf Menschenrechte gelegt hat oder die Wert auf Frauenrechte gelegt hat. Diese, ich sage mal, Ziele sind jetzt neu definiert worden. Auch die Außenpolitik will mehr menschenrechtlich orientiert sein, will mehr auch die Frauenrechte vertreten und sich dafür einsetzen. Aber der Handlungsspielraum bleibt begrenzt. Und da ist die Frage tatsächlich dann, die Handlungsspielräume, die dann kommen müssten zwar zum Beispiel in Form von Sanktionen umgesetzt werden. Und das ist dann eine ganz andere Diskussion.
Tatsächlich diskutiert die deutsche Politik seit Montag über verschiedene Maßnahmen. Der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz hat sofort ganz klare Kante gegen die Mullahs gefordert. Auf X hat er geschrieben, der Ansatz der stillen Diplomatie mit dem Iran ist gescheitert. Stille Diplomatie bedeutet ja, dass man eben nicht öffentlich Kritik äußert und öffentlich sich für Menschenrechte einsetzt, sondern nur im Vertrauen, im stillen Hinterzimmer. Der iranische Botschafter muss ausgewiesen werden, schreibt Friedrich Merz. Die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen auf die Geschäftsträgerebene ist angezeigt. Problem ist, dass der Botschafter Irans schon vor einigen Monaten ja abberufen worden ist, also im Moment gar nicht in Berlin ist, deshalb kann er auch schwierig ausgewiesen werden. Des Weiteren, schreibt Friedrich Merz, muss sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für die Verschärfung der Sanktionen gegen iranische Stellen einsetzen. Konkrete Maßnahmen gegen die für die Tötung von Herrn Schamat verantwortlichen Staatsanwaltschaften, Gerichte und Sicherheitsbehörden. Diese beiden konkreten Forderungen von Friedrich Merz, der die Patenschaft für Jamshid Schamat übernommen hatte, also sich ganz besonders verbunden fühlt, auch diesem Fall, möchte ich auch mit dir diskutieren. Was hältst du davon, von dieser Forderung, die diplomatischen Beziehungen so stark herabzustufen und vor allem mit gezielten Sanktionen gegen die Verantwortlichen in der iranischen Unrechtsjustiz vorzugehen?
Ich musste kurz auf die Geschichte eingehen. Wir hatten den kritischen Dialog gehabt mit dem Iran, wir hatten einen konstruktiven Dialog gehabt. Immer wenn Druck entstand, haben viele Leute behauptet, ja, ach, da würde man sich einen Bärendienst erweisen und das würde nicht helfen. Immer wenn man Sanktionen gefordert hat, hat man gesagt, nein, das ist der Bärendienst, das ist nicht gut, Druck sollte man nicht ausüben. Warum? Weil man immer gehofft hat, dass es sich um einen Staat handelt, der reformierbar ist. Aber diese Diktatur ist nicht reformierbar und sie wird immer im Grunde genommen gewalttätiger. Im Inland und, wenn man den Staat lässt, auch nach außen. Seit 42 Jahren hat in der Tat die Hisbollah, hat der Iran aufgebaut. Die libanesische Miliz ist mit Hilfe von iranischen Geldern und sogar iranischen Militärstrategen, der Mohtar Shemipur, ich nenne jetzt mal ausnahmsweise einen Namen, war später ein Sprecher von dem Präsidenten Khatami, ein Reformer, der 1982 nach Libanon gegangen ist, um dort die Hisbollah aufzubauen. Die Reformislamisten waren in den 80er Jahren die Befürworter des Revolutionsexports. Sie waren die Befürworter des Exports von Terrorismus, von terroristischen Organisationen, Unterstützung von terroristischen Organisationen. Und trotzdem hat man seit 45 Jahren gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Man wollte die Probleme nicht wahrhaben. Und die Probleme sind platzen jetzt. Insofern kann ich das verstehen, dass in Zeiten des Krieges, in Zeiten, wo der Iran militärisch Russland hilft, in Zeiten, wo der Iran...
Mit Drohnen, Shahid-Drohnen.
Mit Shahid-Drohnen. In Zeiten, wo der Iran zweimal mit Raketen Israel angreift, dass man in dieser Zeit durchaus jenseits des konkreten Falls, dass man die diplomatischen Beziehungen herunterfahren sollte, ja, und dass man auch mehr Sanktionen aussprechen sollte. Man darf auch nicht vergessen, ich möchte das in dem Zusammenhang auch sagen, in FATF, also die Financial Task Force, hat Iran wieder auf die Terrorliste gesetzt. Seit Jahrzehnten reagiert Europa nicht darauf. Man weiß, dass dieser Staat den Terrorismus unterstützt, neben Nordkorea und neben Myanmar, so, aber man tut nichts. Insofern, ich denke, wenn man die Probleme höher einstuft als die eigenen wirtschaftlichen Interessen, dann könnte man durchaus einen Schritt weiterkommen, weil man hat seit 45 Jahren alles gemacht, um in dem iranischen Regime zu zeigen, ja, wir sind bereit, mit euch zu verhandeln, wenn ihr euch ändert. Und genau das Gegenteil ist passiert. Die Diktatur ist immer stärker geworden.
Du hast jetzt die Shahed-Drohnen angesprochen. Warum sind diese Drohnenlieferungen an Russland aktuell besonders relevant und problematisch?
Das ist problematisch, weil diese Drohnen von Russland in Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Man muss sich vorstellen, und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Deutschland, Europa liefert Waffen an die Ukraine und Iran liefert Waffen an Russland, damit kämpfen indirekt, zumindest was Rüstungsexporte anbelangt, jetzt schon Iran gegen Europa. Und das muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist eine, das ist Krieg, da sterben Menschen. Und da ist der Iran auf der anderen Seite.
Neben Friedrich Merz hat auch Norbert Röttgen, der sich seit vielen Jahren sehr, sehr für die iranische Sache engagiert, für die Freiheitsbewegung, für die Frauenrechte, Menschenrechte in dem Land, hat gestern ebenfalls auf X getwittert, das möchte ich auch zitieren: Seit über 2 Jahren kämpfen wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die EU-Terrorlistung der Revolutionsgarden oder kurz IRGC. Diese wäre längst möglich gewesen. Jetzt ist ein Staatsbürger ermordet worden. Was braucht es noch, damit in Europa endlich der politische Wille zur Terrorlistung aufgebracht wird? Was sagst du zu diesem Statement, sehr starken Statement von Norbert Röttgen?
Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, dass die Revolutionsgarden tatsächlich auf diese europäische Terrorliste gesetzt werden. Warum? Man hat in den letzten Jahren öfters argumentiert, ja, wir brauchen einen konkreten Fall, ein Gericht, europäisches Gericht muss ganz konkret nachweisen, dass die Revolutionsgarden in einem Terroranschlag verstrickt sind. Wir haben inzwischen Fälle, die nachweislich in Europa, sogar in Deutschland, der iranische Diplomat, der aus Belgien ausgewiesen worden ist, sollte eigentlich mit Shamat ausgetauscht werden. Die Iraner haben zwar den Diplomaten empfangen, aber Shamat nicht freigelassen. Andere Beispiele, es ist nachgewiesen, dass Terroranschläge in Zusammenarbeit, der Iran heuert kriminelle Gruppen an, die im Dienste der Revolutionsgarden im Ausland Terroranschläge verüben sollten. Wir hatten hier ein Beispiel sogar in Deutschland gehabt, wo ein Anschlag gegen jüdisches Zentrum durchgeführt werden sollte. Wir haben aktuell in den USA den Fall, dass gegen eine Frauenrechtlerin, die entführt werden sollte, das ist...
Masih Ali-Nejad.
Genau, Masih Ali-Nejad. Da gibt es sogar inzwischen Videos von Revolutionsgarde neben einem venezuelanischen Kriminellen zusammen, also man hat schon ein Video veröffentlicht, zu sehen ist. Das heißt, die Revolutionsgarden heuern internationale kriminelle Banden an, um im iranischen Interesse Mordanschläge auszuführen. Im Übrigen, sogar der Mykonos-Prozess, aus dem Mykonos-Prozess wissen wir, dass der Iran damals Hisbollah angeheuert hat. Diejenigen, die den Terroranschlag ausgeführt haben, waren keine Iraner gewesen. Das waren Mitglieder der Hisbollah und einer von Amal, einer anderen libanesischen Gruppe, die den Terroranschlag ausgeführt haben.
Du musst doch erklären, was Mykonos war. Viele wissen das
vielleicht. In Berlin wurde im September 92 ist ein Terroranschlag verübt worden. Das Urteil eines deutschen Gerichts war Staatsterrorismus des Iran. Damals wurden 3 iranische Kurden und der Dolmetscher von denen in Berlin regelrecht hingerichtet in einem Restaurant hier in Wilmersdorf.
Die Forderungen von Friedrich Merz und Norbert Röttgen stehen ja nicht allein im Raum, sind aber auch zum Teil sehr weitreichend, müssten auch eine europaweite Abstimmung gerade hinsichtlich der EU-Terrorlistung voraussetzen, ein wahrscheinlich weiterhin sehr langwieriger Prozess. Deutschland hat jetzt kurzfristig in dieser Woche den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellt. Was könnte noch kurzfristig geschehen, damit die deutsche Außenpolitik glaubwürdig gegenüber Teheran zum Ausdruck bringt, dass sie nicht hinnehmen, dass so ein staatlicher Mord eines deutschen Staatsbürgers vollstreckt wird?
Ich denke, dass die diplomatischen Beziehungen in der Tat runtergefahren werden müssen, quasi eingefroren werden müssen. Die Frankfurter Bürgermeisterin, die selbst eine Deutsch-Iranerin ist, im Übrigen sogar von der Grünen Partei, so hat gefordert, dass das Konsulat in Frankfurt geschlossen wird, das iranische Konsulat. Die Antwort war, nein, das können wir nicht machen. So, aber man muss sehr wohl solchen Fragen nachgehen. Man zum Beispiel ein Konsulat in Frankfurt oder in Hamburg nicht schließen sollte oder dort zumindest ein ganz klares Signal schicken sollte, dass es so nicht weitergehen kann.
Beim Thema Hamburg fällt natürlich sofort ein, dass das Islamische Zentrum der Islamischen Republik, was in Hamburg jahrzehntelang gearbeitet hat und sehr stark als Propaganda-Instrument der Mullahs galt, wurde vor kurzem geschlossen. Wie bewertest du diese Schließung? Was hat das für Auswirkungen auch auf die deutsch-iranischen Beziehungen gehabt?
Wir wissen seit September 1992, ich möchte nochmal auf den Terroranschlag in Berlin eingehen, Mykonos-Anschlag im Restaurant Mykonos, wissen wir, dass die Terroristen des Mykonos-Anschlages und auch der Drahtzieher des Mykonos-Anschlages, der Herr Darabi, der später ausgewiesen worden ist, nachdem er seine Haft abgesessen hat, im Islamischen Zentrum Hamburg jedes Wochenende regelmäßig verkehrt haben. Infolgedessen hat der Staatsverfassungsschutz angefangen, das Islamische Zentrum über im Grunde genommen Jahrzehnte, über 20 Jahrzehnte zu beobachten.
30 Jahre.
So, genau. So. Aber man hat nicht gehandelt. Ich weiß nicht genau, welche Dokumente inzwischen der Verfassungsschutz hatte, um genau zu dieser Entscheidung zu kommen. Aber diese Entscheidung wäre nicht gefallen, wenn die Dienste hier nicht ausreichend Informationen hätten, dass dieses Zentrum inzwischen so gefährlich geworden ist, dass man es schließen muss. Aber die Zusammenarbeit mit Hezbollah und mit Terrororganisationen ist spätestens seit dem Mykonos-Attentat aktenkundig. Das sind Gerichtsurteile in Berlin gewesen. Sogar im Urteil wird es erwähnt. Und insofern ist in der Tat, haben viele gefordert, dass das Islamische Zentrum Hamburg geschlossen werden muss. Als es tatsächlich geschehen ist, wollten es kaum glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Noch nicht mal diejenigen, zu denen ich gehört habe, die das gefordert haben. Und da hat man sich sehr wohl gefragt, wie gesagt, ja, was hat denn der Staat eigentlich in der Hand? Was ist dort tatsächlich passiert, dass inzwischen die Gefahr so hoch eingestuft wird, dass man es schließen muss? Also es müssen schon schlimme Sachen auf dem Tisch liegen.
Iran hat ja danach in Teheran das Deutsche Sprachinstitut mit über 80 Angestellten geschlossen. War das eine Konsequenz dieser Schließung des IZH in Hamburg?
Das ist eine schwache Antwort, weil im IZH haben nachweislich, wie gesagt, Terroristen verkehrt. Und in einem Sprachinstitut wird Kultur vermittelt, um eben eine Verständigung herbeizuführen. Das ist eine wirklich schwache Antwort.
Also wäre die Hinrichtung von Jamshid Shammat dann in dieser Sprache eine starke Antwort?
Nein, letztendlich ist es auch eine schwache Antwort, weil sie gehen ja gegen Menschen vor, die sich nicht wehren können, gegen wehrlose Menschen im Gefängnis, die krank sind. Er war an Parkinson erkrankt, er hat seine Medikamente nicht bekommen, er ist gefoltert worden. Seine Tochter berichtet, dass ihm die Zähne ausgeschlagen worden waren. Gegen Menschen im Gefängnis vorzugehen, die ohnehin hilflos sind und sie hinzurichten als Racheakt, das ist auch ein ziemlich schwacher Akt und Antwort, eine schwache Antwort.
Auch aus der iranischen Opposition, namentlich vom Schah-Sohn Reza Pahlavi, der seit Jahrzehnten, im Grunde seit der Islamischen Revolution in den USA lebt und von dort aus die Opposition aufbaut, gibt es sehr scharfe Kritik, namentlich an der deutschen Regierung, aber auch an den USA, für die unzureichende Unterstützung für Jamshid Shammat. Der Schah-Sohn Reza Pahlavi sagt ausdrücklich, solange die amerikanische und deutsche Führung mit ihrer Appeasement, also Beschwichtigungspolitik gegenüber Iran fortfährt, wird dies weitere Menschenleben kosten. Wie schätzt du diesen Vorwurf dieser schändlichen Appeasement-Politik durch den Schah-Sohn ein?
Ich habe selbst diese These sehr stark vertreten und schon vor 30 Jahren. Im Zuge des kritischen Dialoges und dann des konstruktiven Dialoges, Dialogformen, die eigentlich nur die wirtschaftlichen Beziehungen legitimieren sollten mit dem Iran, das heißt im Grunde genommen die Stärkung der Diktatur im Ergebnis, habe ich, meine Texte sind, ich nenne das sogar jetzt, in einer humanistischen Zeitschrift, sind schon in den 90er Jahren dazu erschienen. Ich bin der Meinung, dass diese Appeasement Policy tatsächlich sehr, sehr, sehr schädlich ist, weil die Gegenseite es nicht versteht, dass man eigentlich nur wirtschaftliche Zusammenarbeit haben will, um die Islamisten zu ändern, damit sie gute, bessere Menschen werden. Das verstehen sie gar nicht, denn sie haben ein ideologisches Ziel, ein totalitäres Ziel, das sie verfechten, das sie durchsetzen wollen. Sie lachen darüber, dass jemand mit denen eine wirtschaftliche Beziehung haben will, um sie zu ändern. Sie wollen ja eigentlich die Welt islamisieren und nicht umgekehrt. Also insofern war das von vornherein für jemanden, der das klar sehen wollte, ein gescheitertes Projekt gewesen. Und insofern ist es richtig, und das haben ganz andere Leute, und da bin ich selbst schon als Humanist schon vor 30 Jahren vertreten, Appeasement Policy versteht nicht die totalitären Ziele einer Diktatur.
Als im September 2022 die völlig unbekannte junge kurdische Frau Jina Mahsa Amini von der Moralpolizei verhaftet wurde und auch umgebracht wurde in der Haft, daraus hat sich auch unerwartet eine riesige Frau Leben Freiheit Protestbewegung in Iran und weltweit entfaltet. Glaubst du, dass der Tod, diese brutale Hinrichtung von Jamshid Shammat, dass sie auch einen politischen Effekt haben könnte, der vergleichbar ist mit der damaligen Protestbewegung?
Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber es gibt in der Tat seit einigen Jahren verstärkt eine Bewegung im Iran und im Exil gegen die Todesstrafe. So, und ich hoffe, dass diese Bewegung immer stärker wird. Nein zur Todesstrafe. Nein zu Hinrichtungen. Ich selbst habe zum Beispiel vor einigen Jahren eine Reihe in persischer Sprache für Radio Falter zum Thema Geschichte der Todesstrafe auch in Europa geschrieben. Ich glaube, das hatte auch einen Einfluss gehabt. Aber heute gibt es diese Bewegung. Und ich hoffe, dass diese Bewegung, die die Todesstrafe abschaffen will, so ja, schwach möchte ich nicht sagen, aber obwohl sie jetzt vielleicht nicht eine sehr starke Bewegung ist, sondern mehr eine intellektuelle Bewegung ist, dass diese Bewegung stärker wird, dass man endlich weltweit ein Bewusstsein schafft gegen die Todesstrafe, ja, gegen die Todesstrafe.
Ein Thema, was in Iran besonders wichtig ist, aber auch die internationale Gemeinschaft schon seit Jahrzehnten fast beschäftigt, ist die Gesundheit des 85-jährigen religiösen Führers Ali Khamenei. Dieser hatte ja Prostatakrebs und soll auch aktuell wieder sehr, sehr schwer erkrankt sein. So schwer sogar, dass ganz konkret über seinen Nachfolger, möglichen Nachfolger, spekuliert wird. Ein Sohn von ihm wird immer wieder genannt. An dich daher die Frage, wäre sein Tod für das Land eine Chance, dass das Regime der Herrschaft des religiösen Führers, das seit Khomeini ja gilt, verändert werden könnte oder ganz beseitigt werden könnte? Und natürlich nachgefragt im Kontext unserer heutigen Diskussion, wäre so ein Wandel friedlich möglich, wie unsere friedlichen Revolutionen 89 beispielsweise? Oder würde das Regime, was ja klerikal und militant ist, wie bisher jeden Protest gegen die aktuellen Strukturen mit äußerster Gewalt und Grausamkeit im Keim ersticken und das Land im schlimmsten Fall dann in einem Blutbad ertränken?
Ich denke, dass, nehmen wir an, falls nächste Woche der religiöse Führer so krank wird, dass er ersetzt werden muss. Es gibt tatsächlich laut Verfassung sogar die Möglichkeit, dass erstmal ein provisorischer Rat gegründet wird, bis dann entschieden wird, wer sein Nachfolger ist. Aber ich denke, dass innerhalb des Systems darüber schon seit Jahren, weil er ist ja schon seit Jahren krank, alles schon vorbereitet ist, dass das sehr schnell geht, der Nachfolger. Die Frage ist, was daraus wird. Die Diskussion schon seit Jahren ist, ob dann die Revolutionsgarden zum Beispiel die alleinige Macht übernehmen, dass es in Richtung einer Militärdiktatur geht. Ich nehme an, dass wir eigentlich schon diese Militärdiktatur jetzt schon haben. Also die Revolutionsgarden sind neben der Justiz die Machtsäule der Diktatur. Aber ich persönlich schließe es aus, dass die Militärdiktatur, auch wenn es noch die Diktatur, die totalitäre Macht sich noch mehr zuspitzt, dank und auf mit Hilfe der Revolutionsgarden, dass sie auf diesen revolutionären, klerikalen Nimbus verzichten werden. Das werden sie nicht tun. Sie brauchen also eine Militärdiktatur ohne diese islamistische Ideologie ist meines Erachtens im Rahmen dieser Islamischen Republik nicht denkbar. So, dann hätten wir ein ganz anderes System. Dann hätten wir tatsächlich. Aber weil ich das nicht annehme, dass insbesondere die Revolutionsgarden, aber auch eben die Klerikalherrschaft, die es dort gibt, und die Nutznießer, die es dort auch gibt, freiwillig auf ihre Macht verzichten, nehme ich eher an, dass es tatsächlich das wird, was ich schon vor Jahren auch gesagt habe, die Zuspitzung der totalitären Macht im Iran, dass nach dem Tod von Khamenei eine andere Figur ersetzt wird, wir nach wie vor einen Führer haben werden, aber die Macht der Revolutionsgarden noch deutlicher wird. Das ist zum Beispiel in der Totalitarismustheorie immer schon so beschrieben, Terror nach innen und Terror nach außen. Das hat der Iran in der Tat die ganzen Jahre praktiziert. Nach innen mit Hilfe der Revolutionsgarden eine terroristische Macht aufzubauen, mit Hilfe des Terrors jegliche Opposition, alle Andersdenken, sogar die Reformislamisten zu beseitigen. Gut, Reformislamisten weniger, aber die sind auch entmachtet worden. Und nach außen den Terror mit Hilfe der Idee des islamistischen Revolutionsexports, nämlich der Unterstützung von Terrororganisationen, durchzusetzen. Das heißt, ich schließe aus, dass der ohne sozusagen ein Regime-Change der Charakter dieser Diktatur sich ändert. Sie wird sich eher im negativen Sinne zuspitzen und noch gewalttätiger werden.
Also eine friedliche Revolution wie bei uns 89 und in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion 89 würdest du für Iran ausschließen?
Ich kann immer noch nicht in eine Glaskugel schauen. Vielleicht entsteht irgendwann mal ein Gandhi im Iran, der die Massen anzieht und zum zivilen Ungehorsam aufruft. Ich sehe den noch nicht. Im Gegenteil, man hat leider vor der Islamischen Revolution in Khomeini, ich meine, dummerweise kann man kaum sagen, das ist wirklich schändlich gewesen, in Khomeini den Gandhi gesehen. So, ob in Zukunft eine friedliche Demonstration, Revolution möglich ist, ich wünschte es jeder Gesellschaft, dass die Gesellschaft sich in Frieden wandelt, ohne Gewalt.
Lieber Weid, 1989 war ja nicht nur in Europa der Wandel da mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wir hatten auch in China den Aufstand auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit Zehntausenden von Ermordeten durch die chinesischen Repressivorgane. Aber auch im Iran gab es ein Momentum durch den Tod des ersten religiösen Führers Khomeini. Es gab verschiedene Kandidaten, einen wirtschaftlich orientierten, den späteren Präsidenten Rafsanjani. Es gab aber auch einen Ayatollah Montazeri, der sich gegen die Massenhinrichtungen der 80er Jahre gegen linke Revolutionäre gestellt hatte und deshalb mit Khomeini zerstritten war und das Amt des religiösen Führers nicht mehr antreten konnte. Wie wir wissen, seit 35 Jahren ist Ali Khamenei in dem höchsten Staatsamt des Iran. Würdest du sagen, dass 89 eine historische Chance verpasst worden ist?
Auch hier kann ich im Nachhinein nicht sagen, was hätte Rafsanjani als der Wirtschaftsreformer, Liberale, der Wirtschaftsliberale, als religiöser Führer gemacht oder der Ayatollah Montazeri, der eigentlich ein Hardliner war, aber gegen die Massenhinrichtungen war, in der Tat gemacht hätte, kann ich nicht sagen, was die in den letzten 30 Jahren tatsächlich gemacht hätten. Aber ich schließe heute aus, dass im Rahmen dieses Systems heute, so wie sich die Islamische Republik positioniert hat, nämlich die in den letzten Jahren Entschiedenheit auf der Seite Russlands, auf der Seite Nordkoreas, auf der Seite Chinas sich zu positionieren gegen den Westen, und zwar sogar militärisch, dass aus so einem Staat, der sich inzwischen so in eine Sackgasse Go East und nicht Go West verrannt hat geradezu, dass der religiöse Führer dann in Zukunft im Rahmen der Islamischen Republik Iran, den Iran aus dieser komplexen historischen Tatsache wieder herausholen kann. Nämlich Iran, das muss man einfach sich klar machen und auch explizit sagen, Iran hat sich jede Chance verbaut, innerhalb der europäischen, also innerhalb der westlichen Hemisphäre, sich zu liberalisieren, sich zu ändern, sich zu wandeln. Iran hat sich entschieden, leider in den letzten Jahren, sich in eine Koalition mit China, Russland und Nordkorea zu befinden.
Vielen Dank. Vielleicht eine Abschlussfrage, die auch komplex ist, weil sie die gesamte 45-jährige Geschichte der Islamischen Republik einfach nochmal rekapitulieren hilft. Wir haben das Verhältnis Irans zu den USA seit 1979 äußerst spannungsvoll aufgrund der mehreren hundert Tage, in der die amerikanischen Botschaftsangehörigen in Teheran als Geiseln genommen wurden und seitdem, seit 45 Jahren, auch die massiven amerikanischen Sanktionen gegen das Land. Im Grunde geprägt ist die aktuelle Situation aber durch den Ausstieg der Amerikaner 2018 aus dem gemeinsam verhandelten Atomabkommen mit den Europäern, Russen und Chinesen, verhandelten Atomabkommen unter Donald Trump. Jetzt finden die Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Wir wissen heute noch nicht, ob Donald Trump eventuell eine zweite Amtszeit regieren wird. Angesichts der extrem großen Bedeutung der Vereinigten Staaten und ihrer Position im Nahen Osten und auch gegenüber Iran, was ist deine Einschätzung? Wie sehen die Iraner die Präsidentschaftswahlen? Wen würden Sie sich im Amt des amerikanischen Präsidenten wünschen, gerade vor dem Hintergrund, dass Trump halt aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, was mit vielen hohen Erwartungen bezüglich Sanktionsreduzierung und so weiter auch auf iranischer Seite verbunden war, aber natürlich auf anderer Seite das Mullah-Regime auch gestärkt hat? Wie sehen die Iraner die aktuelle Wahl in den Vereinigten Staaten?
Du meinst das Regime. So, also das iranische Regime selbst glaubt, geht davon aus, so wie man das verfolgt in den letzten Wochen, dass es besser ist, wenn die Demokraten an die Macht kommen und nicht Trump. Ich bin mir nicht sicher, ob die recht haben, weil der Iran befindet sich aktuell in einer ernsten kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Westen und konkret mit Israel. Die USA haben ganze militärische Anlagen neu dort aufgebaut in Israel, um Israel zu schützen. Das ist unter den Demokraten geschehen. Und wie das dann ausgeht, da musste ja der Iran seine Politik ändern, auch seine Außenpolitik ändern. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dieser Krieg, den der Iran führt, hat schon vor 40 Jahren, 42 Jahren, 43 Jahren mit der Gründung von Hezbollah begonnen. Mit der Umsetzung der Idee des Revolutionsexportes begonnen. Und dazu stehen sie und sie wollen auch von dieser Idee nicht runterkommen. Falls der Iran eines Tages sich entscheiden würde zu sagen, okay, wir geben die Idee des Revolutionsexportes auf und wir unterstützen nicht mehr die Terrororganisationen, dann könnte man sich eine Änderung vorstellen, auch von anderen westlichen Staaten gegenüber dem Iran. Aber ich sehe das nicht, dass der Iran diese Idee aufgibt, einen Krieg zu führen gegen Israel seit 42 Jahren in Form von Unterstützung von Terrororganisationen. Und dieser Krieg ist ja jetzt ausgebrochen, ist so ein, man kann nur hoffen, dass es nicht sich noch mehr ausweitet. Oder auch das hat was mit Verhalten des Iran zu tun, dass die einsehen, sie haben seit 42 Jahren eine falsche Politik verfolgt, ja, der Ansatz, dass man Terrororganisationen aufbaut, dass man die Idee überhaupt, dass man Jerusalem erobern muss, ist eine irrsinnige Idee gewesen. So, und dass man das aufgibt, und dann hätten sie auch weder mit Trump ein Problem, noch mit einem Harris oder wen auch immer.
Vielen Dank, Wahid. Ich habe dich heute beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, zum zweiten Mal im Gespräch gehabt. Das war sehr, sehr spannend und der Anlass war sehr, sehr traurig. Die brutale Ermordung eines deutschen Staatsbürgers durch das iranische Regime, Jamshid Shammat. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses sehr schreckliche Ereignis Anfang dieser Woche zu sprechen. Ich danke dir auch sehr, dass du mit deiner Expertise dazu beigetragen hast, dass wir noch einmal über die sehr, sehr komplexe Auseinandersetzung mit diesem Terrorregime diskutiert haben. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.